Blutsbrüder, Folge 4. Bauchweh für Fortgeschrittene oder Sinn und Unsinn des Labors bei Nahrungsmittel und Verträglichkeiten. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Blutsbrüder. In diesem Podcast sprechen ein Landarzt und ein Labormediziner über das Leben und die inneren Werte des Menschen. Mein Name ist Georg Endler, ich bin von Beruf und Berufung seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf euch hier in diesem Podcast den Laborteil für das Labors.at Fachärzte-Team erzählen. Mir gegenüber sitzt
Patrick Reichle, Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin in einer Gruppenpraxis in Sierndorf, Hausarzt aus Leidenschaft. Und ich darf den sozusagen angewandten oder den täglichen allgemeinmedizinischen Teil ein bisschen beleuchten und frage den Georg, ob das, was ich mache, gescheit ist oder nicht.
Und ich muss auch sagen, meistens hat er recht und er macht das meistens besser als ich. Heute möchten wir ein bisschen darüber plaudern, welche Tests Sinn machen bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten und welche nicht. Davor eine kleine Werbung und Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at und natürlich auch von der Gruppenpraxis
Zierndorf.
Wir sind eine Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Patrick Reichle ist Teil eines Teams, die als Allgemeinmediziner hier arbeiten.
Mit allen Kassenverträgen.
Und wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das gesamte Spektrum der Labordiagnostik und der Allgemeinmedizin natürlich anzubieten zu einer bestmöglichen Qualität. Und als Facharzt in diesem Labor verdiene ich meine Brötchen hier mit Labortests. Und Patrick Reichel?
Eher weniger, dass ich jetzt, je mehr ich aufschreibe, da was dazu verdiene. Daher ist es für mich unter Anführungszeichen monetär nicht so wichtig.
Werbung Ende. Lieber Patrick, du besuchst ja auch die sozialen Medien und bekommst auf Instagram auch immer Werbung für diverse Darmtests und Tests auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
Und wenn ich sie nicht selber sehe, dann kriege ich sie spätestens in der Ordination mal präsentiert und die Nachfrage, ob das Sinn macht, das testen zu lassen.
Wie wir wissen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben zwar nicht zugenommen, aber sie sind jetzt ein allgemeines Gesprächsthema bei Patientinnen und Personen. Das hat mich auch sehr fasziniert. Heute ist die erste Frage, wenn man jemanden zum Essen einlässt, was verträgst du nicht, welche Nahrungsmittelunverträglichkeiten hast du, nicht wann hast du Zeit.
Genau, und wenn man sich genau auch anschaut, manchmal sind ja die Menükarten in den Restaurants gespickt mit Codes und mit Buchstaben, die alle genau hinweisen darauf, was da für Nahrungsmittelallergene enthalten sein könnten.
Dazu noch ein kleiner Hinweis. Wir möchten jetzt niemanden ausreden, wie er sich ernähren möchte. Und selbstverständlich, wenn sich jemand gerne vegetarisch ernähren möchte, dann ist das sein gutes Recht und das ist auch gut so.
Wir sind keine Ernährungsberater oder Ernährungsmediziner, da gibt es eigene Fachleute dafür, sondern wir beschäftigen uns da mit der Frage der Abklärung und der Differenzierung. Weil da ist ja wirklich, glaube ich, die größte Frage Allergie versus Unverträglichkeit.
Das ist richtig und ganz typischerweise Allergien sind beim Erwachsenen ziemlich selten. Gerade Primärallergien sind extrem selten. Das ist typischerweise eine Reaktion, die tritt sofort auf, ist oft relativ heftig, meistens mit Durchfall, mit einem Blutdruckabfall, mit Herzklopfen. Das tritt vor allem auf bei Nüssen oder bei Avocados oder auch bei Schalentieren. Das sind so die häufigsten Ursachen für Allergien.
Und das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, nicht, vom Immunsystem. Und da kann man sich merken, der Körper sagt dann, ich gehe auf dieses Nahrungsmittel los.
Nicht? Richtig. Und da hilft natürlich als allererstes eine gezielte Anamnese. Das heißt, du fragst den Patienten wahrscheinlich, was hat er gegessen, bevor das so war, und versuchst dann eventuell mit Bestätigung durch Labortests oder auch durch Hauttests herauszufinden, worauf er allergisch ist. Das ist bei Erwachsenen extrem selten. Maximal 1% der Bevölkerung hat so etwas. Die meisten Allergien, die wir bei Erwachsenen haben auf Nahrungsmittel, sind oft Kreuzreaktionen. Wenn jemand auf Birkenpollen allergisch ist, hat er manchmal ein bisschen ein Brennen im Mund, wenn er einen Apfel isst zum Beispiel.
Genau.
Aber die sind im Allgemeinen recht leicht. Im Gegensatz dazu eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, wann vermutest du sowas?
Naja, das ist ja, wenn es nicht immer eindeutig und ganz klar nach Genuss dieses und jenes Nahrungsmittels zu eher anderen Beschwerden kommt. Weil, wie du ja sagst, also so eine richtige Allergie, die ist ja schon was Heftiges und da, wie soll ich sagen, reißt die Leute ordentlich durch und kann ja durchaus auch gefährlich werden. Bei den Intoleranzen vermute ich eher dann, wenn es eher so unspezifische Beschwerden sind. Also im Sinne von gebläht sein, dieses Bauchzwicken, doch ein bisschen ein Durchfall dabei, aber es ist halt nicht immer eindeutig, nicht immer, dass man sagt, okay, jetzt ist ja Milch, 15 Minuten später geht es mir so wie, weiß ich nicht was. Und vor allem ist es auch dann, und das ist etwas, wenn man genauer hinhört und ein bisschen nachfragt, schon auch auffällig, dass es nicht immer ist. Ja, weil manche Menschen sagen, naja, an manchem Wochenende oder so, na, da kann ich einen Latte Macchiato trinken und habe überhaupt kein Problem. Aber wenn ich viel Stress habe in der Arbeit bin, 2 Tropfen Milch in meinen Kaffee und ich gehe auf wie ein Luftballon. Und da müsste man schon ein bisschen genauer hinhören und nachfragen.
Richtig. Und was wäre sozusagen deine erste diagnostische Evaluierung?
Das wäre nicht meine, sondern da würde ich das den Patientinnen und Patienten zurückgeben und sagen, führen Sie doch einmal ein Ernährungstagebuch und schreiben Sie die Beschwerden dazu. Wann Sie was essen und wann habe ich was bemerkt.
Richtig, das ist sicher besser als jeder Labortest. Und damit lassen sich auch so Dinge wie Laktose- oder Fructose-Toleranz ganz einfach testen. Wer unbedingt auf einem Labortest besteht, es gibt Labortests für Laktoseintoleranz, die sind nicht besonders präzise, muss man sagen. Es gibt sogar einen Gentest auf Laktoseintoleranz. Auch der ist meistens nicht wirklich brauchbar.
Da kann ich auch Beispiele wirklich aus der Praxis berichten, wo mir Leute sagen, schauen Sie mal, Herr Doktor, das gibt es ja nicht. Ich habe einen hochpositiven Laktoseintoleranztest, aber ich habe überhaupt kein Problem mit Milch und Käse. Gibt es immer wieder.
Wahrscheinlich trinkt er nicht so gerne rohe Milch.
Die sollte man vielleicht nicht so probieren.
Ja, oder mag Tiramisu nicht so gerne. Das ist auch ganz typisch bei Laktoseintoleranz. Also Fett und Laktose ist dann meistens eine Bombe. Wenn man das machen kann, am sinnvollsten sind in dem Fall Atemtests, wo der Patient gezielt Laktose oder Fructose bekommt und man misst sozusagen in der Atemluft die Aktivität seiner Bakterien, weil im Darm die Laktose oder Fructose eben nicht aufgenommen werden kann und die Bakterien verwenden das als Futter und produzieren dann sozusagen neben Blähungen auch Wasserstoff und den Wasserstoff können wir in der Atemluft messen. Aber das ist eigentlich in den meisten Fällen nicht notwendig. Wenn jemand große Mengen an vor allem Datteln oder Weintrauben nicht verträgt, dann wäre die einfachste Therapie des Hausarztes,
das nicht zu essen.
Ein revolutionärer Vorschlag.
Ja. Dann sag mir doch gleich, wenn wir über die möglichen Tests, die zur Verfügung stehen, sprechen, wie ist es mit dem Histamin?
Das Histamin ist ein Riesenproblem. Es gibt ein Thema mit Histaminintoleranz. Das sind Leute, die Histamin nicht abbauen können, weil ihnen ein Enzym fehlt, die Deaminooxidase. Und dann haben sie typisch diese Auswirkung im Blut. Wenn sie histaminreiches Essen nehmen, bekommen sie einen roten Kopf, Durchfall, manchmal Herzklopfen, fühlen sich einfach unangenehm. Was ist histaminreich? Thunfisch ist ganz beliebt, Parmesan ist ganz geliebt und manche Sorten von Rotwein. Nachdem du in der Weingegend bist, bist du sicher Experte, welcher Wein da wenig Histamin hat. Das Histamin selbst kann man eigentlich nicht wirklich bestimmen im Blut. Das ist sehr kurzlebig, das ist innerhalb von Minuten abgebaut. Das ist ein sehr problematischer Test. Am sinnvollsten ist es dann, das Enzym zu bestimmen, das dieses Histamin abbaut. Das ist die Deaminooxidase. Und wenn jemand wirklich eine Histaminintoleranz hat, hat er typische Symptome, dann braucht er keinen Labortest. Dann sollte er halt einfach weniger Parmesan zu sich nehmen. Oder man kann natürlich auch diesen Labortest machen und die haben typischerweise extrem niedrige Spiegel von Deaminooxidase. Das ist einer der wenigen Labortests, die durchaus einen gewissen Sinn machen.
Genau.
Wenn es wirklich so unklar ist, dass der Hausarzt nicht mit dem Gespräch draufkommt. Ein zweiter Punkt ist natürlich das, was man immer beachten sollte, gerade ab dem Alter von 45, ist, dass man schwerwiegende Erkrankungen ausschließt, wenn sich da plötzlich irgendwelche Darmbeschwerden auftun, die länger dauern und jetzt nicht wirklich erklärbar waren aufgrund irgendeiner akuten Durchfallerkrankung,
genau.
Dann sollte man auf jeden Fall einmal zumindest einen Sentifit-Test machen auf Blut im Stuhl oder auch einmal eine Vorsorgeuntersuchung, eine Koloskopie, um da zu schauen, ob alles in Ordnung ist.
Die ja jetzt ab 45 empfohlen wird. Weil da haben wir ja durchaus auch andere Laborparameter, weil auch wenn es jetzt nicht um die Laktose, um die Fructose geht, weil die Nahrungsmittelintoleranzen, die können ja auch im Erwachsenenalter ausheilen. Aber was ja trotzdem auch noch gibt, ist ja diese Sache mit dem Gluten oder Gluten, wie manche Leute sagen.
Das ist richtig. Auch das ist jetzt sehr modern, die glutenfreie Ernährung. kann man machen, wenn es einem schmeckt. Mir schmeckt es nicht, muss ich gestehen. Circa 1-2% der Menschen haben eine Immunreaktion auf dieses Weizenprotein, dieses Gluten. Und die entwickeln dann sozusagen Durchfälle oder irgendwelche sonstigen Darmbeschwerden. Da gibt es einen ganz einfachen Test. Das sind die Antikörper auf Transglutaminase. Wenn die erhöht sind und der Patient Beschwerden hat, spricht das sehr für eine Glutenintoleranz, für eine Zöliakie.
Und das ist ja, glaube ich, auch etwas, was man immer wieder auch ein bisschen am Schirm haben sollte, weil das ist ja nicht etwas, was man von Anfang an hat, sondern was ja auch durchaus auch einmal im höheren Lebensalter auftreten kann, weil da ist ja der zweite Gipfel eher dann so um die 30 bis 40 Jahre.
Richtig. Also auch bei einem 45-Jährigen, der jetzt jammert, weil er seit 4 Monaten chronische Durchfälle hat und eigentlich nicht weiß, warum, bitte immer auch an Zöliakie denken. Der erste Altersgipfel ist bei Kindern so um das Schulalter herum oder Vorschulalter. Wenn die Durchfall bekommen oder sonst irgendwie Bauchschmerzen, sollte man das auf jeden Fall ausschließen. Es gibt ein zweites Thema bei Allergien. Wir haben gesagt, die sind typischerweise sofort. Ja, das heißt, innerhalb von einer halben Stunde hat man dann oder einer Stunde maximal hat man die Symptome und die sind dann durchaus heftig. Bei Kindern gibt es manchmal eine Form einer Weizen- oder Milchallergie, am häufigsten, selten auch Soja. Die tritt so um das 6. Lebensjahr auf und die Kinder haben oft nicht wirklich so klassischen Durchfall, sondern einfach Bauchschmerzen. Diese Allergie verschwindet typischerweise oder verschwindet oft mit dem 12. Lebensjahr und bleibt selten im Erwachsenenalter. Und daran sollte man auch denken, wenn das Kind Bauchschmerzen hat und man sonst nichts findet. Bauchschmerzen bei Kindern, glaube ich, das ist sozusagen das, wo...
Das ist etwas, was sehr, sehr häufig ist und wo man wirklich auch viel Feingefühl bei der Aufklärung und bei der Diagnostik braucht. Weil laut Daten ist ja wirklich, dass manchmal bis zu 90% der immer wiederkehrenden unspezifischen Bauchschmerzen bei Kindern zwischen, ich glaube, 6 und 17 Jahren durchaus funktionelle Bauchschmerzen sind. Das heißt nicht, dass sie nichts haben, aber dass zumindest keine bösartige oder schwerwiegende Erkrankung dahinter steckt. Ja, und gerade was diese auch von dir angesprochenen Allergien oder Überempfindlichkeiten betrifft, glaube ich, ist ja auch ein bisschen so in den letzten Jahren ein kleiner Paradigmenwechsel entstanden, wo man ja sagt, nicht vermeiden, sondern speziell ihnen das anzubieten, irgendwelche potenziellen Allergene in kleinen Mengen, um eben das Auftreten von solchen Allergien zu verhindern.
Das ist richtig und das ist auch für mich ein Zeichen, wie sich die Wissenschaft ändert. Meine Kinder sind noch aufgewachsen mit der Empfehlung, dass sie möglichst keine Allergene zu sich nehmen und im ersten Jahr überhaupt keine Kuhmilch und kein Weizen und was auch immer zu sich nehmen. Heute.
Genau, was mir letztens untergekommen ist, die sogenannte LEAP-Studie, also LEAP, die eben genau das gezeigt hat, dass man die Kinder sehr behutsam und so auf eben diese potenziellen Allergene hinführen soll, um dann einfach das Risiko zu senken.
Und das ist schön, dass sich die Ernährungswissenschaft bzw. die medizinische Wissenschaft da weiterentwickelt hat. Es macht auch für Kinder wahrscheinlich mehr Spaß, eine abwechslungsreiche Ernährung zu haben, als ein Jahr lang nur Karotten zu essen.
Genau. Und ich glaube, gerade bei den Intoleranzen ist es ja auch so, auch wenn es keine Allergie ist, ist es ja oft eigentlich ein Überforderungssyndrom sozusagen der Enzymsysteme im Darm, die ja eigentlich, ich meine, seien wir doch einmal ehrlich, gehen wir in unseren Supermarkt hinein, ich meine, abgesehen davon, dass da, weiß ich nicht, über 70% des, was man dort kaufen kann, nicht wirklich Nahrungsmittel sind, sondern irgendwelche prozessierten Stoffe, wo überall Laktose, Fructose etc. zugesetzt ist, sodass dann irgendwann einmal die Enzymsysteme im Darm sagen, hörst, wieso ich das alles abbauen, das geht ja gar nicht mehr. Und dann die Bakterien sagen, na gut, dann machen wir unseren Teil.
Das ist richtig. Man muss auch aufpassen, es gibt auch neben der Zöliakie auch gar nicht so selten Leute, die zum Beispiel Weizen in kleinen Mengen vertragen, aber große Mengen Weizen, das heißt zum Beispiel bei einer großen Portion Nudeln kann es sein, dass sie nachher Bauchschmerzen haben. Also diese nicht Zöliakie-bedingte Weizensensitivität gibt es, das sollte man beachten, ja. Aber dafür gibt es keine Labortests, genauso wie für eine der häufigsten Darmprobleme. Das ist der sogenannte Reizdarm, haben wir keinen Labortest. Wir wissen auch nicht, auf welche Nahrungsmittel das anspricht. Also wir können das nicht testen. Dafür gibt es das gute alte Ernährungstagebuch und den Experten, sprich den Allgemeinmediziner, der den ganzen Menschen sieht.
Genau, weil ja leider, unter Anführungszeichen, vielleicht, wenn wir in 15 Jahren weiterreden, Haben wir schon irgendwelche Marker oder Parameter, die diese viszerale Hypersensitivität, die da einfach im Darm so übertrieben ist, dass sie dann diese Schmerzen und diese Beschwerden verursacht? Vielleicht können wir es dann messen oder irgendwie diese Störungen, die zwischen der Darmhirnachse bestehen und die dann eben diese Motilitätsstörungen auslösen können. Vielleicht kannst du mir dann sagen, schick mir ein Stuhlröhrchen und ich sage dir genau, das ist ein RDS. Wer weiß.
Sehr gerne, aber es wird leider noch ein bisschen dauern. Und man muss auch dazu sagen, manche Leute vertragen manche Nahrungsmittel schlechter und besser. Auch das kann man nur mit Versuch und Irrtum herausfinden.
Und manchmal ist es traurig. In meinem Fall, ich habe so gern den Blattspinat, aber mein Darm sagt, nein, das ist halt so. Dann ist ich ihn halt nicht.
Aber du bist trotzdem groß und stark geworden, auch ohne Blattspinat, wie ich sehe.
Danke.
Das, was immer wieder beworben wird, sind dann sogenannte Antikörpertests, Allergiechips gegen Nahrungsmittelintoleranzen. Was misst man da? Man misst sozusagen Antikörper vom Typ IgG, die haben nichts mit einer Allergie zu tun, gegen bestimmte Nahrungsmittel. Da kann man gleichzeitig auf einem Chip bis zu 300 verschiedene Nahrungsmittel testen. Das bringt wahrscheinlich nichts. Man sieht damit lediglich, welche Nahrungsmittel man in letzter Zeit häufig gegessen hat. In Österreich, was würdest du vermuten, was sind so die häufigsten IgG-Antikörper, die fast jeder hat?
Naja, da gibt es viel vielleicht. Du meinst jetzt allgemein?
Also in diesen Nahrungsmittelchips sind das meistens gegen Weizen, Schweinefleisch oft.
Milch?
Milch gibt es relativ oft. Und in Südostasien, wo Leute doch weniger Weizen essen und mehr Reis essen, wirst du es nicht glauben, es ist Reis.
Tatsächlich.
Das heißt, im Endeffekt ist das eigentlich ein sehr teures Ernährungstagebuch. Unsere Empfehlung, sparen Sie sich die 200 Euro, gehen Sie lieber essen dafür.
Gehen Sie selber essen und schreiben Sie nachher auf.
Schreiben Sie nachher auf, wie Sie es vertragen haben. Machen Sie lieber eine Selbststudie.
Und wenn es gut war, eine positive Rezension für das Restaurant.
Richtig. Das heißt, diese Nahrungsmitteltests sind eigentlich nur ein Hinweis, welche Nahrungsmittel man häufig in letzter Zeit zu sich genommen hat. Auch die meisten Fachgesellschaften für Ernährungsmedizin, für Gastroenterologie raten von diesen Tests ab. Sie sind ein ganz gutes Geschäft, für die diese anbieten, und meistens werfen sie wesentlich mehr Fragen auf, als sie beantworten. Und die zweite Bitte, wenn Sie keine Symptome haben, das heißt, wenn Sie keine Beschwerden haben, machen Sie keine Tests auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das nützt letztendlich nur dem Labor und ärgert Ihren Hausarzt, der Ihnen dann erklären muss, warum das nichts bringt.
Warum es nicht zusammenpasst.
Das war's für heute schon und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr uns folgt, und natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit hilft ihr uns, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat oder ihr anderer Meinung seid, empfehlt ihn einfach jemandem, den ihr nicht mögt. Auch damit ist uns geholfen. Und wir beide wissen natürlich nicht alles, aber dafür alles besser. Und wir freuen uns natürlich über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Wir freuen uns natürlich auch über andere Meinungen oder über Berichte, dass der eine oder andere Test doch fantastisch ist und jemandem geholfen hat.
Wir wollen dazulernen.
Wir wollen dazulernen. Und auch das ist ein Thema. Die Wissenschaft ändert sich ständig und wir versuchen, den aktuellen Stand der Wissenschaft zu präsentieren. Aber natürlich kann sich der Stand der Wissenschaft auch ändern. Wissenschaft beruht bekanntlich auf Versuch und Irrtum, wie wir das bei den Allergien gesehen haben oder in der Geschichte der Medizin, wo Patienten 2000 Jahre lang zur Ader gelassen wurde, was meistens eher dem Patienten geschadet hat, oder Hygiene eher als etwas für Weicheier angesehen wurde und daher eher nicht verwendet wurde. Wir haben heute März 2026 und vielleicht präsentieren wir euch in einem Jahr schon wieder tolle neue Tests. Erfahrungsgemäß dauert es meistens länger. Und bitte beachtet auch, dieser Podcast richtet sich an medizinisches Fachpersonal. Wir freuen uns über jeden Zuhörer und jeden Laien, aber wir können natürlich nicht ein Gespräch mit eurer Hausärztin und eurem Hausarzt ersetzen. Der kennt euch schließlich seit Jahren. Und noch dazu im Ganzen und nicht nur aufgrund eines Laborbefundes. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und Dank auch an Lukas Schweizer für Musik und fürs Schneiden.
Vielen Dank.